Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.
Julius,
Max,
herzlich willkommen
zurück zu
einer neuen Folge von Hinter den Headlines, dem Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt. Vor mir sitzt Julius Lukas, Reporter bei der Mitteldeutschen Zeitung.
Warum hast du so lange überlegt, was ich bin?
Ich wollte Redakteur sagen, aber das ist ein Unterschied.
Aber ich bin auch Redakteur, ehrlich gesagt.
Okay.
Du bist auch Redakteur.
Okay.
Wir sind Max Hunger sitzt vor mir, Redakteur bei der Mitteldeutschen Zeitung.
Und wir wollen mit einer kleinen Anekdote einsteigen zu unserem heutigen Thema. Es begab sich eine Redaktionskonferenz.
Vor ein paar Wochen.
Vor ein paar Wochen und unser Chef guckte ernst in die Kamera und sagte,
wir müssen... Ich weiß gar nicht, ob er ernst guckte, er sagt es einfach.
Er guckt manchmal ernst und sagte, wir müssen uns überlegen, was wir am 8. Mai machen. Zum 8. Mai.
Und ich habe es Max sofort angesehen.
Ich habe es dir auch sofort angesehen. Wir wussten nämlich beide erstmal nicht so richtig Bescheid. Und wer jetzt zuhört und möchte, kann ja mal kurz überlegen, ob ihm was einfällt zum 8. Mai. Mir ist nicht sofort was eingefallen,
bin ich ehrlich. Wollen wir jetzt hier so 10 Sekunden Pause, damit jeder mal überlegen kann?
Wir haben schon so viel gesabbelt, das reicht, glaube ich.
Wir können das auch zuquatschen, absolut. Beim zweiten Überlegen, glaube ich, kommt man dann natürlich doch ganz schnell drauf, was für ein Jahrestag am 8. Mai. Und es ist 80 Jahre Kriegsende natürlich.
Genau, der Tag der Befreiung, sagt man, glaube ich, auch. Ja, Deutschlands von den Nazis.
Genau, 8. Mai 1945, da war der Zweite Weltkrieg dann vorbei. Und ja, was denkst du so über so eine Jahrestagsberichterstattung?
Ist manchmal ein bisschen erzwungen vielleicht, weil man hat dann einfach nur so ein Datum und nur weil das Datum ist, muss man sich dann was aus den Fingern saugen. Und ehrlich gesagt, so ein bisschen, klar ist das Erbe des Zweiten Weltkriegs, finde ich, extrem wichtig, wie man damit umgeht und dass wir das weiter in Deutschland pflegen, also diesem historischen Erbe irgendwie darüber aufzuklären, was damals war, was das alles bedeutet und so. Ja, das zu thematisieren, aber so manchmal so, also generell finde ich solche Daten manchmal, da musst du dir jetzt was überlegen, weil
das Datum ist. Es ist auch schwierig, wenn es halt 80 Jahre her ist, weil so richtig viel Neues kommt ja dann im Prinzip auch nicht dazu. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Ist
immer alles schon aufgeschrieben im Endeffekt.
Genau, das geht also mir besonders so, auch noch ein bisschen extremer ist der Mauerfall, der ist jetzt nicht so lange her, der Mauerfall und Deutsche Einheit. Das liegt aber auch daran, dass es so ein Doppeljubiläum ist. Man macht immer jetzt im vergangenen Jahr Mauerfall und dann in diesem Jahr ist dann Deutsche Einheit sozusagen. Also kommt nur ist immer so hintereinander, macht man im Prinzip eine thematische Einheit, sage ich mal.
Ja.
Wenn natürlich auch die Themen da sehr viel.
Es ist einfach an sich keine Neuigkeit und normalerweise schreiben wir über neuere Dinge. Aber ich muss sagen, wir haben jetzt hier in der Redaktion auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen zusammen einiges gestemmt. Es erscheinen einige Artikel dazu und sind teilweise auch schon erschienen.
Genau, man ist dann doch immer auch wieder beeindruckt, was man dann doch alles so noch an Aktualität reinbringen kann.
Und tatsächlich, genau, man findet Geschichten, die noch nicht erzählt wurden oder Aspekte.
Absolut.
Und mich hat das auch persönlich echt zum Nachdenken angeregt, was so die Recherche bisher.
Genau, ich habe auch noch so zum Beispiel jetzt auch bei meinem Thema, also ich habe mit einem der letzten...
Genau, also vielleicht geben wir mal einen Überblick. Es erscheinen mehrere Artikel am 8. Mai selber natürlich bei uns in der MZ und online, aber auch im Vorfeld schon. Genau. Vielleicht sagst du mal, was hast du recherchiert, Julius?
Das war jetzt eine sehr schöne Brücke.
Ja, ich bin der geborene Moderator.
Okay, ich habe mit einem, wahrscheinlich der letzten Menschen, die noch im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, telefoniert.
Ja, die sind telefoniert.
Sehr lang her, das ist schwierig. Ja, 80 Jahre, man muss sich das vorstellen. Und das war, die heute noch leben, von denen sind dann in den meisten Fällen Leute, die in dieser sogenannten Armee Wenck gekämpft hat. Das war, kann man heute sagen, so flapsig gesagt, das letzte Aufgebot. Da hatten die dann wirklich so 17, 18, 19, 20-Jährige, die vorher so kurz mal Offiziersschule gemacht hatten oder irgendwelche Kurzausbildung bekommen haben. Die wurden dann noch zum Kriegseinsatz gebracht. Und dieser Helmut Schaudig, mit dem ich gesprochen habe, Professor aus Bad Mergentheim, das liegt in Baden-Württemberg, deswegen habe ich auch noch mit ihm telefoniert, weil es doch sehr weit weg ist, mit dem habe ich gesprochen. Und der hat mir eben erzählt, wie er das erlebt hat, weil der nämlich in Barby ist so Salzlandkreis, Mitte Sachsen-Anhalt, dort wo Saale und Elbe zusammenfließen, da hat er gekämpft an so einer Elbbrücke, die wurde von den Deutschen gesprengt am 12. April 1945.
Gegen die sowjetische Armee.
Gegen die US-Armee.
Gegen die US-Armee.
Okay. Die kam ja von Westen sozusagen.
Ach so, andersrum, ja, okay.
Genau, die kam von Westen und wollten Richtung Berlin. Und da hat er gekämpft. Also er war da richtig in den Kampfeinsatz damals.
Was war er für ein Soldat? Also richtig am Fronteinsatz?
Ja, na klar.
Mit Gewehr in der Hand und.
Genau, mit Gewehr in der Hand in den Fronteinsatz den Amerikaner aufhalten sozusagen. Das war das Ziel. Das ging damals, also die waren hoffnungslos unterlegen von, also das hat mir ein Historiker, ein Ortschronist dort hat gesagt, die Amerikaner hatten ihre Sherman-Panzer, also richtig gepanzerte Fahrzeuge, und die hatten irgendwie einen Pferdevorwagen mit oder irgendein Traktor mit Holzvergaser oder sowas. Das war so das Nonplusultra, was die Deutschen damals noch hatten. Also waren total unterlegen und ja, heute kann man es fast schon als Glück für ihn bezeichnen, dass eben diese Unterlegenheit auch dazu geführt hat, dass sich dann die einzelnen Kompanien relativ schnell ergeben haben und nicht bis zum letzten gekämpft haben. Es gab auch Einheiten, die, also da gibt es so eine Geschichte in Steckby, das ist auch dort in der Ecke, in so einem Wald hatte sich wohl ein kleiner Trupp deutscher Soldaten, und ein kleiner Trupp so von 80 bis 140 Soldaten, die haben sich dort verbarrikadiert, sage ich mal, und da wurden halt extrem viele auch getötet von. Also das waren in dieser als Zahl so 460 ungefähr Tote entlang eines, naja, so 20 Kilometer Elbabschnitts bei diesen Kämpfen. Also es war schon durchaus sehr dramatisch, und er hat mir das ein bisschen erzählt.
Wie blickt er da heute drauf? Also
naja, er sieht es natürlich, also da gibt es Erlebnisse, die hat er natürlich heute noch mit 98 Jahren, der ist auch sehr fit noch im Kopf. Also kann.
Sag mal kurz, wie alt war er damals?
17.
17.
17.
Ach, verrückt, ja.
Ja. Also dort, als er diesen Einsatz hatte, war er 17. Oder 18, knapp 18 oder 17, eins von beiden. Mhm. Aber ja, also ganz jung. Also das glaube ich als, kann man so sagen, als großes Glück, dass er das überlebt hat, weil auch aus seinem Trupp ist jemand, der sollte eine Information melden, ist dann übers freie Feld gerannt und wurde dabei zum Beispiel erschossen. Also das ist, das hat er auch hautnah miterlebt. Das ist natürlich etwas, was er nie vergessen wird, und wo er auch immer wieder an Gedenkveranstaltungen, die es dann Barbie gibt oder in der Nähe von Barbie in Walter-Nienburg, da ist so ein Friedhof, wo 27 Soldaten bestattet sind, wo er dort auch immer wieder hingefahren ist, um daran zu erinnern.
Hm.
Also sehr beeindruckend. Und daraus, was du, da sind auch, heute ergeben sich dort noch Geschichten, so wenn man mit den Leuten dort vor Ort spricht, also mit Leuten, die sich damit befasst haben. Dort gibt es in Walter-Nienburg gibt es so eine kleine Ausstellung, haben zwei Leute aus dem Ort gemacht, und da gibt es wirklich diese, wovon man immer spricht, so diese Dachbodenfunde, wo eine Ärztin zum Beispiel denen mal, ist jetzt schon ein bisschen her, aber ein Foto übergeben hat, wo in Walter-Nienburg ein amerikanischer und ein deutscher Soldat drauf waren. Und nun wissen wir, dass diese Begegnung der ein russischer und ein amerikanischer Soldat, so rum, kein deutscher, sondern ein russischer und ein amerikanischer Soldat, die in Walter-Nienburg saßen. Und die Begegnung der Russen und der Amerikaner war ja eigentlich erst in Torgau, also das war ein bisschen später dann sozusagen, also wo auch heute noch nicht so richtig klar ist, wie kam das da eigentlich, haben die sich vorher schon da irgendwie alle getroffen und so. Ja, also das auch so Sachen, die bis heute eigentlich noch nicht so richtig geklärt sind.
Apropos Sachen, die bis heute nicht so richtig geklärt sind, ich habe mich zum Beispiel mit Stolpersteinen und den Geschichten dahinter befasst. Die Stolpersteine kennen, glaube ich, die meisten Menschen. Das sind
genau, die werden so in Städten verlegt.
Kleine Metalle. An
Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern.
Ja, an die Pflastersteine. Genau, aus Metall. Und da gibt es, also wir hatten die Idee, da ein paar Geschichten, ich glaube vier wollen wir machen, auf einer Seite mal vorzustellen, also was für Menschen leben, was für Geschichten stecken dahinter, hinter Stolpersteinen, aus verschiedenen Regionen in Sachsen-Anhalt. Und ich habe erstmal bei der Recherche festgestellt, wie viele es davon gibt. Und wie gut aber auch diese Geschichten dokumentiert sind zum Teil. Also wenn man findet eigentlich in jeder größeren, also in jeder größeren Kleinstadt, so Kreisstadtgröße, die, ich habe in Eisleben und in Bernburg jetzt geguckt, gibt es immer jemanden, einen Verein, einen Menschen, der sich darum kümmert, der viel dazu sagen kann, der Dokumente dazu hat, der auch so, ich habe Menschen angerufen, die konnten am Telefon sofort was dazu sagen, und auch manchmal interaktive Karten mit Übersichten und so, wo sind die Stolpersteine, wem sind die zugeordnet und so. Und in Bernburg zum Beispiel bin ich auf die Familie Simonsohn gestoßen, der Stolperstein da ist. Ist eigentlich für die Mutter von Berthold Simonsohn, mit dem ich mich hauptsächlich beschäftigt habe, verlegt. Das ist eine jüdische Familie, und der Berthold Simonsohn ist in Bernburg geboren und war aber später, ist später dann auch geflohen, war auch zwischenzeitlich in einem Lager, konnte aber befreit werden und ist später nach Frankfurt gegangen und war da sehr, sehr einflussreich. Also er gilt als der Mitbegründer der Sozialpädagogik, war erster Professor für Sozialpädagogik in Frankfurt damals nach dem Krieg, hat das Jugendstrafrecht mitgeprägt, was bis heute total wichtig ist. Also er ist so mitprägend für diese Idee, dass man erzieht und nicht straft bei Jugendlichen und so, hat sich vor allem dafür eingesetzt, so ein bisschen die jüdische Gemeinschaft in Deutschland irgendwie wieder aufzubauen, wieder dass die wieder prägen wird.
Seine Mutter ist gestorben.
Seine Mutter ist gestorben, er ist auch schon tot, seine Frau hat zuletzt noch gelebt, ist inzwischen aber, glaube ich, auch verstorben. Aber total spannend, total interessante Figur. Und in Bernburg selber, also klar, die sich da historisch beschäftigen, kennen den, aber es gibt auch einen kurzen Wikipedia-Artikel, aber der ist jetzt kein Aushängeschild für die Stadt. Und auf diese ganze Geschichte bin ich durch diesen Stolperstein aufmerksam geworden. Mhm. Sehr interessant. Total schwierig, ein Foto von dem Mann zu finden, obwohl der so, also jedenfalls eins, was wir drucken dürfen, wo man weiß, wem es gehört und so. Mhm. Hätte ich nicht gedacht, dass da so eine Geschichte dahinter steckt.
Spannende Biografien dahinter, hinter diesen Stolperstein. Ich finde diese Idee, dass, ich glaube, das kommt aus Köln oder so, ich glaube, in Köln hat es angefangen, ist aber auch egal, mit diesen Stolperstein, das finde ich auch irgendwie, ist auch eine total sinnvolle und gute Möglichkeit daran, weil man sieht die dann irgendwie immer so,
genau,
die
grenzen
ja auch so.
Ich gehe jetzt auch aufmerksamer über die
Bürgersteige. Also man denkt sich dann nicht immer, ich will jetzt sofort wissen, die ganze Biografie dieses Menschen, aber es ruft ihm das immer wieder in den Kopf, hier hat jemand gelebt, der durch den Nationalsozialismus wie auch immer beeinflusst wurde.
Und
in vielen Fällen sogar gestorben ist,
ja. Das
ist der andere Fall.
Mein anderer Fall ist aus Eisleben. Da geht es um den Kantor, ehemaligen Kantor der Synagoge in Eisleben. Die Synagoge gibt es heute so als Gotteshaus nicht mehr. Es gibt noch das Gebäude Gustav Mosbach, der von den Nazis verfolgt, drangsaliert und im Endeffekt umgebracht wurde. Ganz kurz, also es gab da so eine Pogromnacht. Da sind einfach Nazis in die Synagoge. Der hat dort auch gelebt, der Kantor, eingebrochen.
Das gab es in Eisleben mit speziell.
Ja, haben ihn misshandelt, ihn dann später in ein KZ nach Polen verschleppt und dort umgebracht. Aber beeindruckend an der Geschichte ist, das war ein sehr hilfsbereiter, sehr, sehr gemeinschaftsbewusster Mensch, der sich da um die jüdische Gemeinde gekümmert hat und auch anerkannt war im Dorf. Und was ich beeindruckend fand, bis von dieser Pogromnacht bis zu seinem Tod sind mehrere Jahre vergangen, in denen er trotzdem in Eisleben geblieben ist. Und er hatte sogar zwischenzeitlich die Möglichkeit, seine Tochter wollte nach Argentinien auswandern und er hatte schon eine bewilligte, also die wollten den auch aus dem Land schaffen und er hätte fliehen können, er hätte auch aus Deutschland verlassen können, hat das aber nicht getan. Und da gibt es einen ehemaligen Vorsitzenden vom Synagogenverein, der sich auch mit ihm beschäftigt hat, mir was dazu erzählt hat, und der meinte, für die Juden damals war das auch nicht so richtig vorstellbar. Für die war das Deutschland ihre Heimat, und ich habe mich gefragt, warum ist der Mann nicht abgehauen? Und der meinte...
Von ihm überliefert ist aber nichts dazu, oder?
Es gibt Zeitzeugen, oder es gibt jetzt keine Schriftstücke von Mosbach selber, aber so generell, es gab nicht 2 Dutzend Juden oder so damals in Eisleben, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall war es nicht irgendwie Hunderte, in dieser Gemeinde jedenfalls. Und viele sind ganz lange da geblieben, obwohl sie sehr, sehr viel ertragen mussten. Die wurden dann in so ein Zimmer gesperrt, in so einem Haus, unter widrigsten Bedingungen haben die da gelebt. Und Rüdiger Seidel heißt der von diesem Verein, der hatte, glaube ich, einen guten Einblick, und der meinte, das muss man sich anders vorstellen. Die haben das auch nicht geglaubt, dass sie wirklich umgebracht werden. Und für die war das ihre Heimat. Und die wissen, das ist eine interessante Perspektive. Von außen habe ich drauf geblickt und gedacht, warum sind die nicht abgehauen? Aber ich habe versucht, mich so in die Lage zu versetzen, und das hat mich sehr zum Denken
angeregt. Ja, das ist ja wie so oft, man kann das halt im Rückblick versteht man natürlich, schätzt man Situationen natürlich immer anders ein, logischerweise.
Aber vielleicht noch eine Sache dazu, wir machen ja auch diese Berichterstattung, weil das so grausam ist, was damals passiert ist, dass man das nicht vergessen darf, finde ich. Und wir wissen das alle, wir hören das ständig, es wird immer betont, aber für mich war das so diese Beschäftigung mit so Einzelschicksalen, wenn man dann weiß, wie Leute heißen, wie ihre Kinder hießen und so weiter, macht es das für mich deutlich plastischer, und ich finde das, also bei mir schärft das immer den Blick darauf auf jeden Fall.
Absolut, und dass das heute auch immer noch darüber hinaus eine Bedeutung hat, oder? Dass es weiterhin als auch diese Stolpersteine zum Beispiel ein Symbol dafür sind, sieht man ja auch daran, dass es in Zeitzeit 2 Vorfälle gab auch, wo Stolpersteine rausgerissen wurden. Natürlich auch, kann man ja wahrscheinlich nicht anders sagen, als politisches Symbol, zumal es ja wiederholt wurde. Also das ist immer noch etwas, was worum gekämpft wird, beziehungsweise wo Leute sich da sehen, dass sie das irgendwie zerstören wollen.
Ja, offensichtlich ist es nötig, auch das immer wach zu halten, dieses Bewusstsein dafür.
Absolut. Und gerade sowas wie diese Stolpersteine dann zu zerstören, auch als Angriff auf eben.
Ja, wenn man sich mit den Geschichten dahinter beschäftigt, gruselig. Also
ja,
dieses, das aus dem Boden zu reißen.
Mhm. Ja, also deswegen glaube ich, ist das, also wie gesagt, der Beginn so ein bisschen mit 8. Mai, 80 Jahre her, müssen wir das, also sozusagen, welche Rolle spielt das heute eigentlich noch? Haben wir da nicht eines schon erzählt? Dann glaube ich, ist es doch immer noch lohnenswert, das weiterzumachen.
Also von eine Jubiläumsberichterstattung zu, ich denke sehr intensiv darüber nach, habe ich da auch eine leichte Entwicklung.
Ja, ich würde es nicht, man ist ja da nicht so,
nein, aber so
Jahrestag.
Es hat immer ein
bisschen. Es ist natürlich ein extrem wichtiger Jahrestag, ja. Und da brauchen wir uns jetzt alle nichts vormachen. Es ist ja auch, also Kollegen haben ja auch zum Beispiel wie zum Beispiel auch die wirtschaftliche Entwicklung das ganz geprägt hat. Ich meine, so als Chemiestandort zum Beispiel oder auch in Dessau die ganze Region als Rüstungsstandort, als Flugzeugstandort und sowas. Da gab es ja auch riesige Schäden, wo danach natürlich das alles geprägt hat, wie sich alles danach entwickelt hat. So. Also das hat natürlich Implikationen bis heute, was damals passiert ist und was damals, wie der Krieg damals verlaufen ist hier in der Region. Also das muss man sich schon klar machen.
Für mich ist auch interessant, das ist mal eine andere Art der Recherche. Normalerweise berichten wir über Neuigkeiten und dann gibt es Menschen, die dazu was sagen können, die kann man anrufen oder man kann hinfahren. Und in dem Fall ist das ja so eine historische Berichterstattung. Man findet vielleicht Zeitzeugen, aber die sind auch nicht
ganz selten.
Du kannst ja erzählen, wie schwierig das ist. Ich schätze mal, den hast du nicht einfach.
Nee, das war das Gute, dass es dieses Treffen dort immer gab in Barbie oder in Walter Nienburg, dass die sich da immer häufig getroffen haben sozusagen und dass eben einer von denen, der da oft dabei war sozusagen und wo ich dann auch rausfinden konnte, dass der eben noch lebt.
Und historische Fotos zu besorgen, die man in der Zeitung drucken kann, ist auch nicht so einfach, habe ich festgestellt.
Ja, das ist immer noch sehr kompliziert, glaube ich. Also ich habe jetzt zum Beispiel für meinen Text habe ich Aufnahmen von einem amerikanischen Kriegsfotografen, bei dem ich hoffe einfach, dass wir die verwenden dürfen. Das müssen wir nochmal gucken, da müssen wir nochmal rechtlich drauf gucken.
Ja, genau, die Menschen sind halt oft tot, die ursprünglichen Bildrechte haben und die Bilder mal gemacht haben, bei so alten Familienporträts, wo kaum noch ein Verwandter aufzutreiben ist und wenn vielleicht irgendwo im fernen Ausland, alles nicht so einfach.
Ja, aber ich finde das trotzdem irgendwie auch spannend, dass nicht nur wir uns damit beschäftigen, sondern das ist eine andere Geschichte, die ich auch noch mache, die machen wir jetzt zwar nicht zum 8. Mai, weil es natürlich auch immer ein bisschen viel Krieg wird, zumal Krieg ja auch sowieso schon sehr präsent ist aktuell in der Berichterstattung, dass sich Leute auch heute noch extrem intensiv damit beschäftigen und dass es heute auch noch einen Zweck hat. Ich habe nur so als kleine Randgeschichte, ich habe noch mit jemandem gesprochen, der in Dessau lebt und dort sich mit einem amerikanischen Bombertypen, eine B-17, das ist so ein großer Bomber, der auch natürlich in Europa ganz viel im Einsatz war, im Zweiten Weltkrieg, und der kriegt zum Beispiel heute noch Anfragen von Leuten, die zum Beispiel familiengeschichtlich was aufarbeiten wollen und sagen, sie wissen, ihr Großvater ist irgendwie in Deutschland gefallen und der war auch wohl Teil einer Flugzeugbesatzung.
Also Anfragen aus den USA zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Also hat er mir auch eine gezeigt, wo es eben genau darum ging, sozusagen, wo jemand wissen wollte, was ist aus meinem, ich glaube in dem Fall war es Großvater oder Urgroßvater eins und beiden, geworden. Genau, und wo er dann auch wirklich dazu beitragen konnte, zu sagen, ja, das ist irgendwie der Besatzung dieses Typs so, weil er hat sich so eine eigene Datenbank aufgebaut zu diesem Flugzeug. Genau, und da kann der dann einfach da auch Leuten helfen, die so ein bisschen was über ihre Familiengeschichte rausfinden wollen. Neben der Spleenigkeit, die das natürlich hat, sich mit so einem Flugzeug zu beschäftigen,
ist
natürlich
auch ein bisschen. Sind das die Rosinenbomber auch gewesen? Diese
großen? Nein.
Okay. Naja, das ist der Flugzeugtyp, meine ich.
Ich glaube, das war, jetzt gehen wir auf ein Terrain, wo wir eigentlich nicht, also
ja,
ich wüsste es jetzt nicht. Also da gab es auch verschiedene. Also es gab auch noch den B-24, der wurde zum Beispiel häufiger gebaut, das ist noch ein anderer Bombertyp, aber
ja, ist auch egal.
Da bin ich bei weitem nicht so fit.
Aber er beschäftigt sich technisch vor allem mit den Flugzeugen und der Geschichte und so.
Es gibt 12.000 irgendwas dieser Flugzeuge wurden gebaut und er hat jedes dieser Flugzeuge in der Datenbank und sucht im Endeffekt zu jedem dieser Flugzeuge relevante Informationen, also in US-Archiven vor allem, aber Da gibt es natürlich auch so eine kleine Community über die ganze Welt verteilt, die ja, da sagt, wir haben dort was gefunden, wir haben dort was gefunden.
Doch, und dann viele kleine persönliche Geschichten, die da dranhängen. Ja. Aber wir wollen ja auch ein bisschen in die Gegenwart gucken. Ich werde mich noch zusammen mit unserem Volontär Sebastian Meyer damit beschäftigen, wie was eigentlich junge Menschen davon, wie die da drauf
blicken. Ja, deswegen müssen wir ja auch ein bisschen Dampf machen
heute. Genau, ich habe nämlich gleich noch einen Termin und treffe mich mit ein paar Azubis, die ich gern fragen will. Hat das für die heute, also die sind logischerweise um einiges jünger als ich und du, als du und ich. Wie, also interessiert mich, wie blicken die da drauf? Spielt das für die heute noch eine Rolle? Denn ja, das ist ja die nächste Generation und die dieses Erbe pflegen soll. Ich bin schon gespannt, zumal ich die auch ein bisschen fragen will und zum Bogen spannen will. Wir haben ja jetzt mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine auch wieder, ja, seit dem Zweiten Weltkrieg wieder einen Krieg in Europa. Man kann den jetzt nicht direkt vergleichen, aber es ist auch ein Krieg in Europa. Und wir sprechen wieder über Aufrüstung oder Nachrüstung der Bundeswehr. Wir sprechen über Wehrdienst. Solche Themen hatten wir ja ganz lange nicht.
Die Azubis sind ja auch eben die dann wahrscheinlich auch treffen würden mit all den Implikationen, die das bringt. Oder die das dann im Zweifelsfall auch, keine Ahnung, in die eingezogen werden oder was auch immer. Je nachdem, wie das dann ausgestaltet ist, was wir alle nicht hoffen wollen.
Ich werde auf jeden Fall auch mal fragen, ob die mit dem 8. Mai was anfangen können.
Gleich
ich bin gespannt. Wenn die da fitter sind als ich, ist das natürlich peinlich, aber auch das werde ich hinnehmen.
Ja, das wird jetzt nicht so hinstellen. Wir haben es ja dann auch relativ schnell, war es ja klar.
Ja.
Bloß erstmal so mal Daten, da muss man dann mal kurz überlegen.
Gibt zu viel.
Klar, so geschichtliche Sachen und dann beschäftigt man sich auch nicht jeden Tag damit.
Ich werde das auf jeden Fall nicht mehr vergessen, sagen wir es mal so.
Na, ich war in fünf Jahren nochmal.
Macht das.
5 Jahren wird diese Situation ja wieder auftauchen.
Das stimmt.
Höchstwahrscheinlich.
So, ich muss also gleich los.
Ja, mach du dich mal los. Ich bleibe noch ein bisschen hier sitzen. Erzähl noch ein bisschen. Nein, um Gottes Willen, wir hören jetzt auf.
Wen das Thema weiter interessiert, ich werde mal was verlinken in den Shownotes, was wir an Text dazu schon haben.
Absolut. Der 8. Mai ist ja erst noch.
Genau.
Deswegen können wir uns noch gar nicht so viel verlinken.
Aber unsere Kollegen haben mir schon was geschrieben.
Das stimmt. Sehr gut.
Genau.
Okay, dann danke, danke.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao, ciao.
Tschüss.
Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.